Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu 2. Korintherbrief auf, Kapitel 6. Den einen Vers 16. Und zwar aus der Mitte des Verses heraus, wo es heißt: Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. In dem verlesenen Text stellt der Heidenapostel Paulus die aus dem Alten Testament entnommenen Worte nicht etwa als eine Frage, sondern als eine Tatsache vor die Augen der gläubigen Korinther. Diese Worte, die Paulus hier zitiert, sind entnommen aus 3. Mose 26, Vers 11 bis 12. Wörtlich haben wir ja diesen Satz nicht dort stehen. Wir könnten ihn wieder ableiten und sagen, ihr seid die Wohnung des lebendigen Gottes. Das käme schon näher hin. Aber wir sehen, weil Gott seinen Tempel schon im Alten Testament zur Wohnung gemacht hat, dürfte beides das gleiche zum Inhalt haben. Danach sind wir, die wir errettet sind, die Erlösten des Neuen Testaments, Tempel Gottes. Wir sind Tempel Gottes. Paulus sagt das zu einer Gemeinde. Und hier wissen wir, dass die Gemeinde des Herrn bestimmt ist, Tempel Gottes zu sein. Und dabei wird dann überhaupt nicht untersucht, wie der Einzelne im Glauben, wie stark im Wort, in der Liebe, in der Erkenntnis des Herrn ist, ob einer schwach oder stark ist. Ist jemand in Christo, dann ist er Tempel Gottes. Alle Erretteten sind Tempel Gottes. Soweit geht die Bibel. In der Heiligen Schrift, wo es heißt, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und weil im Alten Testament dieser lebendige Gott im Tempel wohnte, hatte diese Zeit auf unsere Innewohnung des Heiligen Geistes über. Vor Jahren ist von hier ein Aufsatz über die nachgewiesene dreimalige Tempelreinigung in der Zeit Jesu verfasst worden. Auf diese drei Tempelreinigungen nehmen wir hier ein wenig Bezug und erinnern uns an die 3 bis 3,5 Jahre Dienstdauer des Herrn Jesus auf der Erde. Weil dieses Fest des Passa alljährlich einmal gefeiert wurde und 3 bis 3,5 Jahre die Dienstzeit Jesu beinhaltet, kommt eine dreimalige Tempelreinigung für uns in Betracht, die auch im Neuen Testament dann mitgeteilt ist. wonach auch diese drei Reinigungen einzuordnen sind. Die erste Tempelreinigung bringt Johannes 2, Vers 14. Sie steht zeitlich mit dem ersten Passa in den Evangelien erwähnt, in Verbindung mit der Tempelreinigung, also das erste Passa. Dieses Passa ist einen Vers vorher erwähnt. Die erste Tempelreinigung mit dem erst erwähnten Passafest entspricht in unserem Leben der ersten Entscheidung von weitreichender Bedeutung. Sie ist, und wir erkennen sie in der Bekehrung, welche sich wiederum auf die Reinigung durch sein Blut bezieht, nach 1. Johannes 1, Vers 7. Interessant ist, dass wir, wie schon vor geraumer Zeit zurückliegend, eine Kassette haben, mit der dreiartigen Reinigung, die wir hier gleichzeitig eingeordnet wissen. In der Blutsreinigung, mit der wir hier jetzt in der ersten Tempelreinigung zu tun haben, erfahren wir die Abwaschung unserer Sünden. Und durch diese Abwaschung vollzieht sich die Bekehrung, welche mehr oder weniger eine Reinigung ist. Nach der Hinwegnahme der Hindernisse unserer anhaftenden Sünden sind wir anschließend der Tempel Gottes. Die Errettung drückt letztlich die Beseitigung des Gerichtes aus, das genau an das Passa angelegt werden können, welches vorübergehen heißt. Denn dort im Passa heißt es, ging das Gericht vorüber. Es erinnert uns an das damalige Vorübergehen des Gerichts Israels in Ägypten. Ich möchte darauf hinweisen, dass Israel nicht mit ins Gericht gekommen ist. Ich möchte da ganz besonders und stark betont mit zwei Unterstreichungen darauf hinweisen. Israel ist nicht mit hineingekommen, sondern die Bibel sagt, es ging vorüber, während Ägypten ins Gericht kam. Sobald Menschen das Evangelium, wie zum Beispiel Georg Zink, blutlos übertragen oder übersetzen, da sollte man sich nicht drüber streiten, stehen die da heraus bekehrten Sünder nicht in der Gnade der Vergebung vor Gott durch Blut, weil das ja weggemacht worden ist. Denn eine Abwaschung von Sünden ist allein nur im Blute des Lammes möglich. Wir müssen so deutlich reden, damit der Zungenschlag der Schlange nicht die Klarheit des Evangeliums übertönt. Liberal blutlose Schlachtopfer kennt die Bibel Gottes Wort überhaupt nicht. Wenn ich ein Tier schlachte und es kommt kein Blut heraus, dann kann es höchstens die Bildzeitung gewesen sein, in die ich hineingestochen habe. Aber das war kein geschlachtetes Opfer dann. Aber der Heilige Geist kann allein nur solche Menschen zu seinem Tempel machen, die im Lammesblut gereinigt sind und andere nicht. Legen wir einen besonderen Wert darauf. Das ist der Grundpfeiler unserer Erlösung. Geschwister, lassen wir daran nicht rütteln. Von Exhibilen, die sich auch gläubig nennen, lassen wir uns nicht verführen. Die Bibel geht über gläubig viel weiter als in unserem christlichen Abendland. Die Bibel stellt klar, dass auch die Dämonen gläubig sind und sie zittern dabei, so steht es im Jakobusbrief. Die erste Tempelreinigung ist demzufolge die erste notwendige Handlung in der Bekehrung, der Zweckbestimmung als gefallenes Geschöpf Gottes zu entsprechen. Das ist die Bekehrung. Wir haben Gott verlassen durch die Dienstbarkeit zur Sünde. Wir haben mit dem Dienst der Sünde gegen Gott gestanden. Wir haben ihn entehrt. Wir haben gegen Gott gekämpft. Schulter an Schulter mit Satan. Dass uns klar wird, was Sünde ist. Aber Gottlob, auch heute wirkt noch das Vergebungsblut Jesu. Wie vor bald 2000 Jahren. Die zweite Tempelreinigung steht mit Matthäus 21, Vers 12 in Verbindung und erweist sich interessanterweise mit dem zweiten Passafest, das in der Bibel erwähnt ist und mit dem erstgenannten zeitlich nichts zu tun hat. Wir werden das dann noch erklären. Von Johannes 6, Vers 4. Das ist genau ein Jahr später. Die zweite Tempelreinigung in der Zeit des zweiten Passafestes erweist sich durch unsere Nachfolge, welche sich auf die Reinigung durch sein Wort bezieht, Epheser 5, 26 beispielsweise. So wie die erste Tempelreinigung, die erste wichtige Entscheidung der Bekehrung ausdrückt und zugleich auch das Leben eines Gotteskindes den Anfang nimmt, drückt nun die zweite Tempelreinigung, die zweitgrößte Verhaltensentscheidung aus, die Nachfolge. Die allermeisten Erretteten erleben in der Nachfolge Jesu ganz gefährliche Durststrecken. Manche bleiben hängen, manche bleiben liegen, manche kommen um. Die Masse derer erfährt die Freiheit in Christo überhaupt nicht. Weil viele der Gläubigen, der Erretteten gar nicht wissen, dass es eine Freiheit in Christo gibt. Weil es ihnen in der Verkündigung aufgrund des Wortes Gottes gar nicht gesagt wird. Es fehlt von A bis Z in unseren heutigen Tagen die Verkündigung der Reinigung durch sein Wort. Es sind nur wenige Gemeinden, die überhaupt noch Licht in dieser Frage besitzen. Das heißt, Wir werden in unserem Kalender Jahr um Jahr bezüglich der geistlichen Seite dunkler und dunkler. Leider sind wir Glaubenden von Natur aus alle sehr verdreht. Wären wir das nicht, dann hätten wir auch keine Errettung durch Christus gebraucht. Die Tatsache, dass wir aus unserer Verdrehung, die völlig gegen Gott stand, herauskommen sollten, ist die Tatsache, dass sich Gott unserer erbarmt hat. Wir dürfen herauskommen, weil wir so verdreht waren. Dass die Notwendigkeit der Gemeinschaft mit dem Worte Gottes gar nicht für nötig geachtet wird. Leider ist es so. Eine Nachfolge ohne Wortreinigung ist absoluter Krampf. Und deshalb finden wir die Gemeinde in der Ganzheit von Kopf bis Fuß in der Verkrampfung, weil die vom Herrn gegebene Freiheit allein nur im Worte liegt. Heute sollte man erkennen, dass alles an seinen Platz gehört. So wichtig, wie geschrieben steht, die Liebe aber ist die größte, so sollten wir nicht dort, wo das Wort hingehört, die Liebe hinstellen. Dann kommt ein anderes Evangelium am Ende heraus. Wenn ich dem Feind durch Widerstehen begegnen muss, kann ich nicht die Liebe hinstellen. Kannst ja mal probieren, was dabei rauskommt. Das Wort ist es, es soll uns vom lauen und sündlichen Zustand befreien. Haben wir nicht zur Grundlage das Wort des Herrn für unsere persönliche Befreiung zur Gemeinschaft mit Christus? Und wir sagen, ich habe dennoch die Freiheit, war es Fleischesdienst, der ohne dies Gott nicht verherrlicht. Und die Nachfolge soll nicht so verlaufen, wie wir dies für richtig sehen, sondern wie Gott es will. Und das steht in seinem Wort. Seinen heiligen Willen hat er, unser Herr, in der Schrift niedergelegt. Und da ist kein Zweifel, weil nun die Schrift so sehr unterschiedlich erkannt wird und jeder Gläubige ist zugleich tiefst überzeugt von sich selbst, dass man richtig erkenne, das heißt der andere nicht, hat Gott über das Wort erkennen auch noch die Gemeinschaft gegeben. Die Gemeinschaft einer örtlichen Gemeinde ist eine Einrichtung Gottes absolut. Abgesehen von der betätigenden Liebe und der Aufgaben des Wachstums des Einzelnen und ganzer Gemeinden, dass wir uns durch die Gemeinschaft lernen sollen zu unterstellen und nicht eigenen Gedanken durchbringen, sonst brauchen wir keine Gemeinschaft. Wenn wir die örtliche Gemeinde verleugnen, indem wir ihr nicht dort zum Worte Gottes hörend kommen, verleugnen wir Christus, dann sind wir Glaubenssolisten und halten die Welt für geeigneter, Gottes Wort aufzunehmen, als in der Gemeinde, die Gott gestiftet hat. So lehrt die Bibel, dass wir uns in die Gemeinschaft einzufügen und nicht einzurebellieren haben. Die Gemeinschaft der Erretteten auf Erden ist ein Schattenbild auf die Gemeinschaft, wenn wir einmal beim Herrn sind, auf die Ganzheit der Erlösten seines Leibes. Jeder, der da rebelliert, verleugnet den Frieden im Himmel. Wenn wir mit dem Haupte vereint sein werden. Aber Gott hat uns gnadenvoll die schattenhafte Darstellung des Zustandes im Himmel hier schon geschenkt, um im Frieden zu sein. Lassen wir uns durch die Reinigung mit dem Wasser nicht verändern, steht Gottes heiliger Wille gegen uns in dieser Sache, aus der wir nicht herauskommen, auch wenn wir etwas besser wissen als Gott selbst. Weil unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, hat unser aller Leib gereinigt zu werden. Das wird uns im Schattenbild des Alten Testaments in der Ordnung des Gesetzes hinreichend mitgeteilt. Denn die Tempelreinigungen belehren uns darin, solange es einen materiellen Tempel gibt, wir der Reinigung bedürfen. Wer das anders weiß, streitet gegen Gottes Wort, er soll es tun. Er wird auch sehen, wo er landet. Durch gottgemäße Nachfolge wird Gott verherrlicht und uns bringt sie Lohn in der Ewigkeit. Das geschieht, sobald jemand sein Kreuz aufnimmt und ihm nachfolgt nach Matthäus 16, 24. Nachfolgen beinhaltet doch, dass uns irgendjemand in einem Weg vorausgegangen sein muss. Und da ist es unser Herr. Nachfolge ist, den vorausgegangenen Weg unseres Herrn gleich ihm zu beschreiten. Nachfolgen kann man aber nur, wenn genau der gleiche Weg dieses Vorgängers begangen wird und nicht konträr oder auch nicht abweichend. Das Neue Testament redet deshalb, damit wir nicht abwege laufen von in seine Fußstapfen treten. Das ist interessant. Das in seine Fußstapfen treten, wie im Schnee, 40 Zentimeter Schnee, dann wird immer mit dem rechten Fuß, mit dem, der rechts liegt, und mit dem linken Fuß in dasselbe, muss man den gleichen langen Schritt machen, den der Vorgänger gemacht hat. Tritt man dazwischen rein, bekommt man nasse Füße. Aber tritt man dort hinein in die bereits geprägten Spuren, bleibe ich frei von nassen Füßen. Das heißt, solange ich in diesen Fußstapfen gehe, genau dort hinein, nicht wie ich sie erkenne, sondern wie sie vorgezeichnet sind, bin ich richtig. Und genau das ist es, was in 1. Petrus 2, Vers 21 geschrieben steht, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget, das sagt der Petrus. Der wusste das ganz genau. Der hat das Dingen an seinem eigenen Leibe, an seiner eigenen Seele erlebt. Erst hat er groß getönt, und wenn ich mit ihr sterben müsste, da wollte er die Fußspuren des Todes mit dem Herrn, da hat's ihn angeboten. Nun, der Herr hat's ja nicht angenommen. Er hat ja nicht gesagt, ja. Du wirst mit mir, wir gehen da per Arm da in Tod. Nein, nein, das hat er nicht gesagt. Der wusste ganz genau, was los war mit dem Petrus. Nur der Petrus wusste nicht, was mit sich selbst los ist. Geschwister, ich sage hier, dass nicht eine in unserer Mitte ist, die wissen, was mit sich selbst los ist. Das weiß unser Herr. Petrus wusste es nicht. der jahrelang an der Seite des Herrn Jesus Belehrung empfangen hatte. Und auch der Johannes wusste es nicht. Auch er hatte ihn verlassen. Wir sollten es so handhaben, wie im Winter, wo Schnee liegt, predige immer genau und genau in die Spur des Vorgängers. Unser Vorgänger ist Jesus, der Herr. Diese Wegbegehung lehrt uns die Heilige Schrift. Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, nicht eine andere. Das ist Lehre des Wortes. Wären unsere Herzen demütig, hätten wir keine Probleme. Probleme entstehen nur dort, wo Stolz ist. Da macht sich jeder die Jesus-Nachfolge selbst zurecht. Das ist auch nicht Lehre des Neuen Testaments. Eine andere Lehre. Das ist nicht seine Fußspuren. Eine andere Spur. Darum unterliegt die Nachfolge Jesu der Reinigung durch das Wort. In der Bibel, da finden wir eben die genauen Anweisungen zu unserer Nachfolge und nicht in unserem Verständnis oder in unserer Erkenntnis. Ein Unterschied. Also müssen wir ganz genau Bescheid wissen, was die Schrift lehrt, sonst fehlt die Überführung. Und wenn ich Erkenntnis habe, über die Mitteilungen des Wortes Gottes hinaus, aber ich habe diese beschriebenen Erkenntnisse nicht, die Gott uns extra mitgeteilt hat, dann ist meine hohe Erkenntnis Eitelkeit. Sonst fehlt die Überführung und Reinigung durch das Wort. Wir kommen zur dritten Tempelreinigung. Sie wird gelehrt in Markus 11, Vers 15 bis 16. Und auch da finden wir das dritte Passafest von Johannes 19, Vers 14. Die dritte Tempelreinigung in der Zeit des dritten Passafestes entspricht der Heiligung, welche sich auf die Reinigung der Herzen durch den Glauben bezieht, wie wir das in Apostelgeschichte 15, Vers 9 lesen. Das sind die drei Reinigungsarten, die uns in der Heiligen Schrift genannt sind. So wie wir bei der ersten Tempelreinigung die erste große Entscheidung des Lebens, die Bekehrung, finden, lehrt nun die zweite Tempelreinigung die Nachfolge. Und hier nun, in der dritten Tempelreinigung, zeigt uns die Schrift die Heiligung in der Herzensreinigung. Nun, uns ist bekannt, dass Heiligung so viel wie Absonderung bedeutet. Danach ist Heiligung Abstand halten von der Sünde. Es ist ein Unterschied zwischen einer Nachfolge und einer sündenfeindlichen Heiligung. Das ist ein Unterschied. Die dringende Notwendigkeit der Herzensreinigung ergibt sich aus den Worten Jesu in Matthäus 15, Vers 19, wo es heißt: Aus dem Herzen kommen hervor, soll ja eine Herzensreinigung sein. Und da werden uns 7 Dinge aufgezählt. Eigentlich müssten wir uns ein jeder vor sich selbst mal 5 Minuten abschütteln. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Dieser Katalog der menschlichen Herzen findet sich in jedem Erretteten. Es sei denn, es liegt teilweise oder ganz heit von Herzensreinigung vor. Von Natur aus haben wir dieses Material in uns. Und du kannst diesen Dingen nicht entfliehen, wie du in deiner Seele auch deinem Leibe nicht entfliehen kannst. Du kannst unten auf der Kleierstraße mal anfangen zu laufen. Sprichst, jetzt lasse ich mein Fleisch hinter mir. Du wirst merken, du hast dort, wo du stehen bleibst, immer wieder bei dir. So ist es auch mit diesen Dingen, aber Gottlob haben wir keine Fleischesreinigung, sondern eine Herzensreinigung. Das Herz soll gereinigt werden, um für Gott da zu sein. Und nur wenige Gläubige sind es, die aus der Gruppe mit guter Nachfolge die Reinigung der Herzen durch Glauben überhaupt erleben. Nicht, ich wiederhole, nicht, dass die Bibel die Sündlosigkeit der Menschen lehrt. Das macht die Norwegerlehre, das macht die Bibel nicht. Wir sollen uns durch Heiligung von den natürlichen Regungen unserer Herzen absondern und vermögen dann demzufolge nach 1. Johannes 5, Vers 18, wo es heißt, der aus Gott Geborene bewahrt sich, nicht mehr den Willen des Fleisches zu tun. Denn die neue Schöpfung, die in uns ist, nicht wir sind die neue Schöpfung, sondern sie ist in uns, kann nach 1. Johannes 3, Vers 9 gar nicht sündigen. Sondern nur die Alte in uns macht uns Probleme, weil wir vom Adam abstammen, haben wir den sein Material mitbekommen, ein jeder von uns. Niemand soll sagen, er würde nicht vom Adam abstammen. Die Gegenwart der neuen Schöpfung in uns ist vom Herrn her eine so gewaltige Ausrüstung, dass wir nicht sündigen, sondern uns bewahren müssten. Die erwünschte Bewahrung erhalten wir nur durch die Reinigung der Herzen im Glauben. Nicht anders wie. Diese Reinigung müssen wir zuerst wollen. Solange ich die nicht von ganzem Herzen will, bekomme ich sie nicht. Das nächste ist, wenn ich sie wirklich von ganzem Herzen will, dann muss ich sie von ganzem Herzen suchen. Und dann muss ich sie von ganzem Herzen von Gott erbitten. Und dann muss ich sie täglich von ganzem Herzen üben. Und dann schenkt Gott Gnade. Automatisch wird sie nicht einem zuteil. Ich sage, weil es die praktische Lebensführung des Glaubenden ist. Sie wird niemanden automatisch zuteil. Und da bedeutet es eben für einen jeden von uns viel Zucht. Und Suche, eine wirkliche Suche des Angesichtes Gottes in dieser Sache. Sieht der Herr uns da nicht auf den Knien, dass es uns leid ist, was wir ihm antun. Es war ja dargelegt, was Sünde in den Augen Gottes ist. Dann wird Gott sich nicht erbarmen können. Wer die Gegenwart Gottes und die Zucht des Herrn nicht sucht, empfängt die Reinigung der Herzen durch den Glauben nicht. Eine mangelnde Reinigung verhindert mit Sicherheit die Vollmacht im Gebet und auch im Zeugnis. Ich sage, wie auch die Verherrlichung Gottes im Himmel. Und das durch uns, weil wir in diese Verantwortung durch Gott willentlich gestellt sind. Damit ist die Durchführung der Herzensreinigung überhaupt die Frage der Liebe zu Jesus. Wie lieb habe ich überhaupt Jesus, ob ich mich nach der Herzensreinigung ausstrecke oder auch nicht? Daher wird es daran erkennen. Ungereinigte Gläubige, ungereinigte Errettete machen es dem Herrn, machen es uns und machen sich selbst das Leben wahnsinnig schwer. Ohne es besonders zu wollen, das ist die Tragik. Dadurch entstehen Probleme im eigenen Leben. Ja klar, wenn ich zu einer Mordshochzeit eingeladen bin, da war ja neulich so eine Hochzeit hier, und komme mit so einem großen Fettfleck hier an. Ja. Nun, die sagen vielleicht nichts, weil die so, die stehen drüber, aber jeder wird gucken, guck, was mit dem passiert. Der ist irgendwie unter die Räder gekommen. Ja, wie kann denn der hier, ja so, macht man doch nicht. Aber so sieht's doch auch geistlich aus. Wir wollen nun zum Allgemeinen kommen. Zusammenfassend kann aus den drei Tempelreinigungen gesagt werden: Es gibt keine Bekehrung ohne Gnade durch sein Blut. Es gibt keine Nachfolge ohne Bekehrung durch sein Wort. Es gibt keine Heiligung ohne Nachfolge, aber durch Glauben. Das sind die Lehrsätze. Die sollten wir uns eigentlich im Herzen hinten ein bisschen reinschreiben, dass wir sie gelegentlich zur Stelle haben. Bekehrung, Nachfolge, Heiligung. Für diese drei Dinge stehen die drei im Neuen Testament benannten Reinigungen zur Verfügung, durch Blut, durch Wasser, durch Glauben. Alles haben wir durch Christus und nichts durch uns. Er gab sein Blut und sein Wort, welches er auch ist, und den Glauben, dessen Anfänger und Vollender er auch wieder ist. Hochbedeutsam in den drei Bibelstellen von Johannes 2,14, Matthäus 21,12 und Markus 11,15-16 finden wir vor jeder der drei Reinigungen den Satz: Und Jesus trat in den Tempel ein. Es ist uns allen selbstverständlich, dass der Herr Jesus hätte keine der Tempelreinigung durchführen können, wenn er nicht vorher eingetreten war. Wieso schreibt denn das die Bibel? Die Bibel will uns hier etwas ganz Besonderes sagen. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Lautet der Text. So wie einstmals der Tempel in Jerusalem wiederholt zu reinigen war, hat sich auch die Gemeinde, sein Leib, wiederholt zu reinigen. Bei jeder der drei Reinigungen trat der Herr Jesus ein, zuerst bei der Bekehrung. Es war ein Durchdringen, ein Erfülltwerden von Jesus, welches zur Bekehrung für Gott Anlass gab. Zweitens trat der Herr Jesus ein in der Beziehung gehorsamer Nachfolge. Wenn du dich auf deine Bekehrung verlässt, die reicht, um Kind Gottes zu sein. Kein Wort dagegen. Nein, ne? Wir werden uns üben. Kein Wort dagegen. Aber das ist noch keine Garantie für eine gehorsame Nachfolge. Das ist sie nicht. Und leider berufen sich die Kinder des Lichts aufgrund ihres Ungehorsams auf ihre Bekehrung. Dafür ist sie nicht da. Und der Heiligung das ist das Dritte. Er trat ein, und so muss er auch, um gehorsam in der Nachfolge für Gott gefunden zu werden, erneut in unsere Herzen zur Erfüllung seiner Gegenwart für diesen Gehorsam erbeten werden. Und wenn ich in Heiligung gehe, dann muss ich den Herrn Jesus wieder darum bitten. Da sage ich nicht, du kannst draußen bleiben. Nein, nein. Herr Jesus, erfülle mein Herz von deiner Gegenwart so, dass ich gehorsam in der Nachfolge bin. Und wenn ich das bewiesen habe, Herr Jesus, wenn du mit mir zufrieden bist in der Nachfolge, ich selbst kann mich nicht fragen, weil das ja schief ist. Dann bitte schenke mir die Mitteilung aus deinem Wort, dass ich hier um die Heiligung in rechter Weise beten soll. Das hängt natürlich ganz eng verbunden zusammen mit einem völligen Gestorbensein in Christus. Nicht eine dreimalige Wiedergeburt, das meinen wir hier nicht. Nein, nein. Wohl aber eine wiederholte, tiefe Begegnung mit Christus brauchen wir alle. Und die kann nicht tief genug sein. Ob wir in dieser Frage den Herrn Jesus ins Herz einlassen wollen? Ich rede nur zu bekehren. Und dass wir ihn ja nicht draußen vor der Tür anklopfen lassen, wie in Offenbarung 3,20. Bei Laodicea, da stand er draußen. Diese Gemeinde war eine Gemeinde des lebendigen Gottes. Als solche wird sie angesprochen, vom Wort her, nicht Menschen. Aber seine direkte Begegnung bringt uns immer großen Segen, sowohl in der Bekehrung wie auch in der Nachfolge und nicht ohne der Heiligung. Beten wir doch täglich um diese notwendige persönliche Erweckung. Denn wir sind verantwortlich als Tempel Gottes bezüglich einer Gemeinde. Und dass selbst unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. der Verantwortung jedoch werden wir nur dann gerecht in der Reinigung, der Waschung in seinem Blut, der Reinigung durch sein Wort und der Reinigung der Herzen im Glauben. Sollte jemand Zweifel an der dreimaligen Tempelreinigung haben, so sei ihm zum Schluss die kurze Mitteilung eine Hilfe. Erstens, die erste Tempelreinigung in Johannes 2, Vers 14 war beim Herrn Jesus Dienstantrittszeit. Die zweite Tempelreinigung in Matthäus 21, 12 fand, wie es dort heißt, vor der Verfluchung des Feigenbaumes, und die dritte Tempelreinigung von Markus 11, Vers 15 bis 16, wie es dort heißt, nach der Verfluchung des Feigenbaumes statt. Bei der ersten Tempelreinigung sagt der Herr Jesus warnend, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause. Bei den nachfolgenden Tempelreinigungen sagt er, ihr aber habt es, war schon Vergangenheit, zu einer Räuberhöhle gemacht. Der Jesus möchte Gnade schenken, dass er unseren Tempel geheiligt in der Nachfolge und zuvor